Herzlich willkommen zu CardioBeat, der Cardio-Podcast. Professor David Duncker und seine Gäste diskutieren Aktuelles, entdecken Neues und hinterfragen Bekanntes aus der Kardiologie. Bleiben Sie informiert mit freundlicher Unterstützung von Boehringer Ingelheim.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich begrüße Sie herzlich zu unserem Podcast CardioBeat, der Cardio-Podcast zu Themen rund um die Kardiologie. Mein Name ist David Duncker, ich leite das Hannover Herzrhythmuszentrum der Klinik für Kardiologie und Angiologie der Medizinischen Hochschule in Hannover. Und in dieser Folge, der 33. Folge, wollen wir uns mit einer Erkrankung beschäftigen, die in den letzten Jahren jetzt zunehmend Aufmerksamkeit bekommen hat. Und das ist die hypertrophe Kardiomyopathie, die HCM. Die HCM umfasst jetzt unterschiedliche Verlaufsformen. Es gibt eine obstruktive und nicht obstruktive. Das werden wir alles gleich besprechen. Und dafür brauche ich natürlich einen Experten, der auch davon was versteht. Und ich freue mich sehr auf meinen heutigen Gast. Ich begrüße Professor Dr. Fabian Knebel. Er war lange Jahre an der Charité in Berlin, bevor er 2021 dann Chefarzt der Klinik für Innere Medizin 2 mit Schwerpunkt Kardiologie am Sahner Klinikum in Berlin-Lichtenberg wurde. Und er ist ausgewiesener Echo-Experte und auch ausgewiesener Experte für Kardiomyopathien. Unter anderem hat er als Co-Autor des DGK-Kommentars zur ESC-Leitlinie Kardiomyopathien von 2023 zur Verfügung gestanden. Und ich freue mich sehr, dass du da bist, Fabian.
Ja, ganz herzlichen Dank, David, erstmal für die Einladung und das Vertrauen, die Vorschusslorbeeren zu diesem Thema etwas Interessantes zu berichten. Ich kann nur sagen, ich finde die hypertrophe Kardiomyopathie ein richtig spannendes Thema. Und gerade in den letzten Jahren, seit wir auch therapeutische medikamentöse Ansätze haben, ist mein Interesse daran gestiegen und auch eigentlich meine Begeisterung dafür, sich mit dieser Krankheit näher auseinanderzusetzen.
Ja, perfekt. Das spannt eigentlich genau den Bogen, den wir heute vor uns haben. Nämlich von was ist daran so besonders vielleicht und was gibt es für jetzt auch faszinierende, ehrlich gesagt, Therapiemaßnahmen. Über die wollen wir natürlich auch einmal sprechen. Vielleicht müssen wir vorne anfangen. Was fasziniert dich an dieser besonderen Kardiomyopathieform?
Also mich fasziniert an dieser Kardiomyopathieform, dass sie erstens, wenn man das in epidemiologischen und genetischen Studien sieht, gar nicht mal so selten ist. Man schätzt, dass circa jeder 500. Mensch eine Mutation hat oder einen Komplex von verschiedenen Mutationen und teilweise nicht verstandenen Mechanismen, die am Ende dazu führen, dass der Herzmuskel dick wird, was dann am Ende eine hypertrophe Kardiomyopathie darstellt. Und was ich so faszinierend finde, je mehr ich auch in die Geschichte der Entdeckung und Beschreibung dieser Erkrankung eintauche, dass die erst vor einigen Jahrzehnten überhaupt beschrieben wurde und interessanterweise in einer Ära, als man die heutigen bildgebenden Verfahren noch gar nicht zur Verfügung hatte. Und das ist etwas, was man in der Nachkriegszeit, nach dem Zweiten Weltkrieg, zunächst so auskultatorisch beschrieben hat, dass Patienten mit einer normalen Aortenklappe ein Systolikum entwickelt haben. Und das hat man deshalb dann früher auch gar nicht hypertrophe Kardiomyopathie genannt, sondern der Name, den man dafür hatte, also wenn der Ausflusstrakt eng wird, ohne dass die Aortenklappe betroffen ist, hat man das früher Subaortenstenose genannt. Eigentlich ganz spannend. Und erst als man dann in der Lage war, zu visualisieren, dass das Problem häufig eine verdickte septale Wand ist, die so dick wird, dass sie den Ausflusstrakt verengt und gleichzeitig dazu führt, dass die Mitralklappe in der Systole an dieses Septum rangesogen wird und dadurch ein zweiter Mechanismus passiert, der zu einer Ausflusstraktverengung führt. Da hat man das dann später hypertrophe Kardiomyopathie bzw. hypertroph obstruktive Kardiomyopathie benannt, als man unterschieden hat, sozusagen es gibt die Form mit Obstruktion und ohne Obstruktion. Das weiß im Wesentlichen eigentlich jeder, der irgendwie Arzt ist oder sich mit dieser Erkrankung beschäftigt. Aber noch spannender ist eigentlich, als man dann gelernt hat, in OPs, die in Amerika durchgeführt wurden, in den 60er Jahren, als zum Beispiel Eugene Braunwald, den wir ja alle kennen und auch verehren, ein Jahrhundertkardiologe, der diese Erkrankung quasi mit beschrieben hat und mit seinem herzchirurgischen Kollegen bei den OPs dann nachweisen konnte, dass diese Erkrankung wirklich existiert. Und wenn dann die Patienten aber an der Herz-Lungen-Maschine waren, war häufig diese Obstruktion gar nicht mehr nachweisbar. Und es gab auch einen Dissens darüber, ob es diese Krankheit wirklich gibt und was da die genauen Mechanismen sind. Also das ist ganz spannend. Er war hartnäckig genug, diese Erkrankung dann am Ende auch wirklich zu benennen und zu diagnostizieren. Und natürlich dann mit Einführung der invasiven Kardiologie konnte man diesen Gradienten zwischen der Herzkammer und der Aorta dann auch messen und dokumentieren. Und man konnte dann mit Entwicklung der bildgebenden Verfahren, insbesondere der Echokardiographie und später auch des Herz-MRTs, auch die genauen Mechanismen besser verstehen, was da in der Systole genau passiert. Man hat dann diesen dynamischen Ausflusstraktgradienten besser charakterisiert, hat Grenzwerte definiert. Der Grenzwert, der aktuell in der Literatur hinterlegt ist, ist ein Gradient von mehr als 30 mm Hg, definiert die hypertrophobstruktive Kardiomyopathie. Und das ist deshalb interessant, diese 30 mm Hg, weil die Medikamente, die wir heute in der Zulassung haben, häufig als Grenze die 50 mm Hg annehmen. Da können wir später nochmal, glaube ich, im Detail drüber sprechen. Und und heute haben wir natürlich es relativ leicht, diese Erkrankung zu diagnostizieren. Trotzdem wird sie zu selten diagnostiziert. Das ist eine klassisch unterdiagnostizierte Erkrankung. Nicht, weil wir es nicht könnten, sondern weil viele Kolleginnen und Kollegen an diese Erkrankung gar nicht so denken als Differentialdiagnose. Und dann die typische Fehldiagnose, die quasi oder Fehlklassifikation wäre, was man dann so sagt, das hypertensive Herzleiden. Weil nicht jeder, der einen arteriellen Hypertonus hat, der vielleicht gut eingestellt ist, hat eine 19 mm septale Wand. Das ist eigentlich nicht gut zu erklären. Und man kennt aus vielen Hypertoniestudien eben, dass die maximale Wandstärke, die man isoliert nur durch einen hohen Blutdruck bekommen kann, eben nicht 19 ist, sondern vielleicht bis 14, 15 so gut zu erklären ist. Und alles Weitere muss man dann eben wirklich nachweisen, dass es nicht eine hypertrophe Kardiomyopathie ist.
Ja, du hast jetzt schon die Differenzierung genannt. Die Definition müssen wir vielleicht nochmal sagen. Ist die nur durch ein Echo definiert oder auch noch durch eine Symptomatik?
Klar,
wie
also,
muss ich
ja.
mir das vorstellen?
Also erstmal die Definition, die Textbuchdefinition, die wir in den entsprechenden Leitlinien finden, ist eine Wandstärke von mehr als 15 Millimetern. Und jetzt, da ist im Text, wenn man die amerikanischen Leitlinien anguckt, steht da genau drin, irgendwo im Ventrikel. Also das muss nicht zwingend das Septum sein, das kann auch apikal, die auf die verschiedenen Formen, wie gesagt, gehen wir ja gleich noch ein. Plus ein Gradient, dann ist es eine Ausflusstraktobstruktion plus Hypertrophie. Und die Symptomatik, das ist schwierig, weil die Symptomatik häufig verborgen sein kann, gerade bei Patienten, die lange diese Erkrankung haben und sich vielleicht in ein schonendes Leben quasi und einen geringen Handlungsrahmen schon quasi zurückgezogen haben. Die sagen, wenn man sie fragt, dass sie asymptomatisch sind. Deshalb gehört immer auch dazu, quasi für die Diagnosestellung, dass man den Belastungsstatus, also die Luftnot auch in einem Belastungsmanöver simuliert. Und was natürlich auch dazu gehört für die Definition der hypertrophen Kardiomyopathie, dass die Wandverdickung nicht durch andere Ursachen hervorgerufen wird, wie zum Beispiel, was eigentlich auf der Hand liegt, eine Aortenklappenstenose, eine subvalvuläre Membran oder irgendetwas anderes. Also das muss natürlich ausgeschlossen werden.
Das ist, glaube ich, wichtig, ne? Also keine andere Ursache. Das sind aber noch nicht unbedingt die Differentialdiagnosen, die angesprochen hast, richtig?
Richtig, genau. Also die dicke Wand alleine, wenn ich jetzt aus Echosicht das betrachte, ist ja erstmal einfach nur eine dicke Wand. Das sagt erstmal über die Ätiologie gar nichts aus. Und wir haben natürlich, wie wir es ja auch in der Leitlinie von der ESC von 2023 haben, muss man sich vorstellen wie so 5 olympische Ringe der Herzerkrankung. Und da sind 2 Formen dabei, die mit verdickten Herzwänden einhergehen können. Das ist die hypertrophe Kardiomyopathie und in einigen Verlaufsformen auch die restriktive Kardiomyopathie. Die können beide mit verdickten Herzwänden einhergehen. Und in dem großen Sammelbecken der hypertrophen Kardiomyopathien haben wir neben der sarkomerischen, also quasi genetisch determinierten hypertrophen Kardiomyopathie, über die wir heute sprechen wollen, als Differentialdiagnosen noch ein paar andere Dinge mit drin. Und die häufigsten Differentialdiagnosen, die wir so finden, sind Speichererkrankungen. Und das ist in unserer Medizin heute, wie wir sie auch mit vielen älteren Menschen haben, die ATTR-Amyloidose, also die Ablagerung von Amyloid im Extrazellulärraum. Das ist ganz wichtig, weil die hypertrophe Kardiomyopathie ist ja ein Intrakardiomyozytenproblem. Den Mechanismus können wir gleich nochmal genau besprechen. Während es bei der Amyloidose als Speicherkrankheit oder bei dem Morbus Fabry oder bei anderen Speicherkrankheiten in der Regel zur Ablagerung im Extrazellulärraum kommt. Das ist eine wichtige histologische Differenzierung. Und natürlich gibt es andere Krankheiten auch, die dazu führen können, dass die Wand dick wird. Also zum Beispiel eine akute Myokarditis kann mit einer Wandverdickung einhergehen. Das macht aber ein anderes Bild, eher ödemantöse Veränderungen, nicht so fibrotische Veränderungen wie bei der hypertrophen Kardiomyopathie.
Ja, kannst du zu der Pathophysiologie vielleicht nochmal was sagen? Du hast schon bei den sarkomerischen HCMs, hast du gesagt, das ist eben ein kräftigerer Muskel am Ende. Aber andere Muskeln, die wir trainieren, die sind ja dann kräftiger und pumpen dann vielleicht oder könnten dann besser pumpen. Das ist aber beim Herzen eben gerade nicht so. Ne?
Genau, das ist ein sehr interessanter Aspekt, weil man natürlich bis vor paar Jahrzehnten eigentlich diesen Mechanismus nicht verstanden hat. Und der wahrscheinlichste Mechanismus, von dem wir heute ausgehen, warum der Herzmuskel dicker wird, ist, weil wir eine vermehrte Interaktion zwischen Aktin und Myosin haben. Und diese vermehrte Bindung zwischen Aktin und Myosin, was ja unser kontraktiles Sarkomer ist, das führt dazu, dass der Muskel dicker wird. Ich stelle mir das manchmal so vor, als wäre ich dauerhaft an der Reckstange und würde mich trainieren. Da wird hoffentlich mein Muskel auch dicker. Und es ist eben eine dauerhafte Aktivierung. Wenn ich natürlich mich nicht mehr in die Reckstange hänge, 3 Wochen, dann wird der Muskel auch wieder dünner. Und hier haben wir eine dauerhafte Aktivierung. Und in den Frühphasen haben diese Patienten eben auch eine hochnormale linksventrikuläre systolische Funktion. Also sie haben eine EF, die häufig im hochnormalen 65-70% Bereich spielt. Und das ist natürlich erstens energieverbrauchend. Und diese ständige Hyperkontraktilität, die wir finden, führt natürlich auch als Trigger dazu, zu Mechanismen, die am Ende auch zu vermehrten Fibrosen führen. Und irgendwann ist dann der Kipppunkt erreicht, wo wir diese vermehrte Kontraktilität haben und die Ausbildung von Fibrosen. Und dann in der Konsequenz können diese Fibrosen dazu führen, dass sie als Substrat auch für bösartige ventrikuläre Rhythmusstörungen dienen können. Und wir wissen ja, dass eine der unter den Todesursachen dieser Erkrankung, der plötzliche Herztod durch ventrikuläre Rhythmusstörung eine Hauptursache ist. Und das ist auch etwas, was wir sicherlich nachher noch diskutieren, welche Patienten zum Beispiel ein ICD brauchen. Aber das erklärt vielleicht vom Pathomechanismus, wie es auch zu Fibrosen kommen kann. Und genau an diesem Pathomechanismus greifen auch die neuen therapeutischen Ansätze ein, die sogenannten Myosin-Inhibitoren. Also sie hemmen quasi die Verbindung von dem Myosin-Köpfchen mit dem Aktin und führen diese Bindungsstellen zwischen Aktin und Myosin wieder auf ein Normalmaß zurück.
Ja, ich glaube, das ist total spannend und das müssen wir gleich nochmal besprechen. Ich würde vielleicht dazwischen schieben nochmal die Diagnostik, weil du die auch eben schon angesprochen hattest. Und die Diagnostik ist im Kern, hast du schon gesagt, die Bildgebung sicherlich, weil sie erstmal die Definition beinhaltet und dann auch die Diagnose bestätigt. Gibt an was für Diagnostik muss ich denn noch denken bei einem Patienten, wo ich jetzt ein verdicktes Myokard irgendwie festgestellt habe, sagen wir mal im Echo?
Ja, du hast jetzt ja den diagnostischen Weg beschrieben, wo ich schon dabei bin, die Bildgebung zu machen. Aber ich würde noch mal einen Schritt zurückgehen und vor der Diagnostik noch einmal die Frage ventilieren, wie komme ich denn überhaupt auf die Idee, eine Diagnostik für eine HCM überhaupt einzuleiten?
Ja, das ist sehr gut.
Und da sind natürlich anamnestische Fragen. Zum Beispiel, wenn der Patient berichtet, es gibt in der Familie ungeklärte Herzerkrankungen oder schlimmer noch ungeklärte Todesfälle, wo jemand im mittleren Alter am plötzlichen Herztod verstorben ist. Häufig wird dann sowas in Familien gar nicht groß abgeklärt oder aufgeklärt. Dann hieß es ja, der hatte eine dicke Herzwand, hatte hohen Blutdruck und ist dann plötzlich tot umgefallen. Sowas ist so quasi ein absolutes Red Flag, um bei den betroffenen Patienten sich zum einen im ersten Schritt das EKG anzusehen. Da sehen wir dann Hypertrophiezeichen, manchmal auch Repolarisationsstörungen, also der Sokolov-Index, den wir ja auch mit modernen EKGs immer automatisch mit dazu geliefert bekommen, in Klammern, denen viele natürlich gar nicht so richtig angucken, weil man sucht nach P-Wellen, um zu gucken, ob der Patient einen Sinusrhythmus hat oder ST-Streckenveränderungen. Also diesen Sokolov-Index, den übersehen wir häufig. Das ist ja auch eine Blickdiagnose vielleicht für einen gestressten Kardiologen, der jetzt nicht den Sokolov-Index ausrechnen möchte, hinzugucken, ob er Hypertrophiezeichen sieht. Insbesondere von V3 bis V6 sieht man dann diese Hypertrophiezeichen. Und der nächste Schritt wäre, nach dem EKG dann bei dem Patienten ein Echo zu machen. Und wenn das dann dazu passt, EKG-Hypertrophiezeichen plus verdickte Herzwand über 15, dann ist die Diagnose erstmal Verdacht auf hypertrophe Kardiomyopathie. Und jetzt kommt der entscheidende Schritt in der Diagnostik, dass wir dann uns fragen, handelt es sich um hat der Patient eine Ausflusstraktobstruktion? Und in großen Studien wissen wir, dass ungefähr jeder vierte Patient, der eine Wandverdickung hat, über 15, eine Ausflusstraktobstruktion hat. Aber natürlich nur, wenn wir danach gucken, weil die meisten Patienten haben in dem Moment, wo sie bei uns auf der Echoliege liegen, keine Ausflusstraktobstruktion, sondern die müssen wir provozieren. Das würde ich gleich auch nochmal genau erklären, wie man das am besten macht. Das ist sind einfache Tricks und Manöver im Echo, um das zu provozieren, weil es hat eine massive therapeutische Konsequenz, ob der Patient eine Ausflusstraktobstruktion hat oder nicht. Und das ist nicht nur aus diagnostischen Gründen wichtig, sondern wir wissen, dass die Patienten, die entweder in Ruhe oder nach einem Provokationsmanöver eine Obstruktion haben, auch eine deutlich schlechtere Prognose haben als die Patienten, die nicht obstruktiv sind. Also aus therapeutischen Gründen ist es wichtig, aber auch aus prognostischen Gründen ist es wichtig, diese Obstruktion wirklich rauszuarbeiten. Und wenn wir dann bei der Diagnostik noch bleiben, schließt sich dann an, zu sichern, dass es sich um eine HCM handelt und nicht um irgendwas anderes. Sprich, wir müssen andere Dinge ausschließen, wie Fabry, Amyloidose und. Da gibt es eine ganze lange Liste. Oder der andere Weg wäre proaktiv, entweder durch ein MRT zu gucken, ist das vereinbar mit HCM, gibt es Fibroseareale, oder wenn der Patient irgendeine Indikation hat für eine Biopsie, kann man es auch biooptisch natürlich klären. Und was zunehmend wichtig wird, und ich das eigentlich bei meinen Patienten immer anstrebe, bei einer verdickten Herzwand eine Kardiogenetik einzuleiten, um herauszufinden, welche Mutation bei dem Patienten genau vorliegt. Und auch das ist ja ganz wichtig für die Familien der Patienten, weil das ist ja für Kinder dann wichtig zu wissen, wenn die Eltern eine hypertrophe Kardiomyopathie haben, entsprechende regelmäßige kardiologische Checkups zu machen, ob sich eine Hypertrophie bei diesen Patienten dann entwickelt. Und jetzt vielleicht, was fehlt noch in der Diagnostik? Natürlich fehlt auch noch der Biomarker. Und die Biomarker, die wir eigentlich verwenden für die HCM, ist einmal das NT-proBNP, weil das ist, um den Therapieerfolg später mit Myosin-Inhibitoren zu dokumentieren, wichtig, weil wir dokumentieren können, dass diese dann abfallen unter einer geeigneten Therapie. Und ich hatte gerade ja noch die Genetik angesprochen, was auch quasi mandatorisch ist derzeit, dass wir die CYP2C19-Metabolisierung dokumentieren. Das ist ein genetischer Test, der uns sagt, ob der Myosin-Inhibitor, der derzeit auf dem Markt ist, der einzige, das Mavacamten, in welcher Dosis man das einsetzen kann. Ob man gleich mit einer höheren Dosis, also 5 Milligramm reingehen kann, oder ob man mit einer geringen Dosis reingehen kann, weil man möchte ja nicht möchte verhindern, dass die Patienten am Ende eine toxische Aufregulation oder Aufdosierung haben und am Ende dann eine Hypokinesie global bekommen durch eine zu hohe Dosis von dem Myosin-Inhibitor.
Ja, also doch diagnostisch einiges zu tun. Und du hast natürlich völlig recht, mich darauf aufmerksam zu machen, dass man mit der Anamnese anfangen sollte. Wenn du das jetzt alles so überblickst, wo meinst du denn, müssten wir am hellhörigsten werden und diese Patienten überhaupt identifizieren, dass man da genauer schauen muss? Man jetzt bei einer gewissen Anamnesekonstellation dran denken oder eher genauer aufs EKG schauen und diese Indizes nicht übersehen in Routine-EKGs, oder sind es Zufallsbefunde im Echo, die man aus anderen Gründen macht? Also wo verpassen wir am meisten HCM-Patienten? Was würdest du denken?
Ich glaube, die meisten werden im Echolabor übersehen, und zwar aus folgendem Grund. Man sieht eine Wandverdickung, beschreibt die in dem Befund, aber der Konnex zur Differentialdiagnose HCM wird nicht hergestellt. Und es gibt ja ein paar einfache Tricks, die man im Echolabor durchführen kann, ohne die Untersuchungszeit nennenswert zu verlängern. Und wir waren ja gerade eben in der Medizingeschichte mit Eugene Braunwald schon angekommen. Jetzt gehen wir noch mal ein paar Jahrhunderte zurück und denken mal an Antonio Valsalva, der als Gelehrter in Bologna unterrichtet hat. im 17. Jahrhundert und der dort verschiedene Tests gemacht hat. Der wusste nicht, was eine HCM ist, der wusste auch nicht, was eine Auslusstraktobstruktion ist. Er hat auch nie ein Herz bewegt gesehen, aber er hat eben die Veränderungen unter dem nach ihm benannten Valsalva-Manöver auf die Zirkulation beschrieben. Also der Patient presst kurzzeitig gegen geschlossenen Mund und Nase. Und das führt dazu, wenn man zum Beispiel den Schallkopf mal auf die Cava inferior legt bei so einem solchen Manöver, dass diese Cava inferior kolaptisch wird. Das führt dazu, dass der rechte Ventrikel schlecht gefüllt wird und dann kurze Zeit drauf, paar Sekunden später, auch der linke Ventrikel schlecht gefüllt wird. Und man kann sich vorstellen, wenn jemand ein dickes Septum hat und der linke Ventrikel schlecht gefüllt ist, provozieren wir dadurch, dass dieses Septum an die Mitralklappe ranstößt und den Ausflusstrakt obstruiert. Und das ist eigentlich Standard mittlerweile und nicht nur meine persönliche Überzeugung, sondern auch in der Leitlinie der ESC so klar hinterlegt und auch interessanterweise mit einer Klasse 1 Indikation wird dieses Valsalva-Manöver gefordert bei dem Verdacht auf eine hypertrophe Kardiomyopathie. Da braucht man überhaupt gar kein Special Echo-Gerät, auch kein teures Echo-Gerät. Man braucht einfach nur einen CW-Doppler und man braucht einen Patienten, der einen versteht und anfängt zu pressen auf Kommando. Und noch ganz wichtig vielleicht für die Zuhörer, die selber Echos machen, den Patienten bitten, vorher nicht einzuatmen. Weil wenn der vorher einatmet, bin ich mir sicher, dass sie ihren Schallstrahl nicht mehr im Ausstromtrakt, sondern irgendwo anders haben und dann einen falsch negativen Valsalva-Test machen. Also einfach ein bisschen üben. Das gelingt. Trainingszeit halbe Stunde. Und dann hat jeder Untersucher oder Untersucherin und auch jeder Patient das verstanden, dass sie das Valsalva-Manöver sinnvoll machen. Und dann müssen sie im Echo den Zeitdurchlauf so einstellen, dass sie auch gucken können, was passiert eigentlich unter Valsalva. Und dann passiert nämlich was ganz Interessantes. Wir haben ja typischerweise im Ausflusstrakt bei einem gesunden Menschen ein Signal, was ungefähr bei 1 Meter pro Sekunde ist. Nämlich das ist einfach der CW-Doppler über der Aortenklappe. Und bei einer hypertrophen Kardiomyopathie sieht das schon anders aus. Wir haben einen spätsystolischen Peak. Und den kann man im Echo gut dokumentieren. Und wenn wir dann ein Valsalva-Manöver machen, wird dieser spätsystolische Peak deutlich ansteigen. Nämlich auf, wenn wir Glück haben, in Anführungsstrichen, über 50 Millimeter Hg, weil dann haben wir die Diagnose. Und wir beurteilen zum einen die Höhe des Gradienten, den wir produzieren unter Valsalva, und zweitens auch die Form des CW-Doppler-Signals, ob wir einen spätsystolischen Peak bekommen. Dann haben wir nämlich den Beweis, dass es sich um eine, wie es in den Textbüchern heißt, dynamische, also zur Zeit Ende hin, zur Spätsystole zunehmenden Gradienten handelt, dann ist eigentlich die Diagnose klar. Und dann muss man das eben nur mutig dann auch dokumentieren, auf Freeze drücken, abspeichern und noch dazu schreiben Valsalva. Weil Sie müssen natürlich ja auch dem Kostenträger gegenüber beweisen, dass Sie diesen Gradienten auch wirklich gefunden haben. Zweitens natürlich auch, wenn Sie eine Follow-up-Untersuchung machen, wollen Sie ja gucken, ob der Gradient auch weggeht. Du siehst, ich bin schon die ganze Zeit auf den Myosin-Inhibitoren, aber vielleicht sollten wir für die Therapien auch noch ein paar andere Dinge besprechen, die es jenseits der Myosin-Inhibitoren gibt. Aber
ja,
vielleicht
dann lass
noch
uns
mal kurz
mit den Therapien gerne weitermachen. Ja,
ich wollte mal kurz noch den Antonio Valsalva in die heutige Zeit noch schnell transferieren. Also klar, der Mann ist 1723 gestorben, aber es gibt auch einfache andere Manöver. Sie können mit Handgrip-Manövern, man kann auch mit Liegestützen oder mit einem postprandialen Zustand, also den Patienten nicht morgens um 8 nüchtern einbestellen, sondern um 13 Uhr nach Mittagessen. Dann erhöht es deutlich die Chance, weil wir diese Umverteilung in das Blanchnikusgebiet haben vom Blut. Quasi ist es viel leichter, den Gradienten zu provozieren. Also die Patienten möglichst nach der Mittagspause oder mit Kniebeugen oder beidem vorstellen. Okay, aber jetzt bin ich noch dir ins Wort gefallen. Jetzt sind wir, glaube ich, mit der Diagnostik durch. Achso, vielleicht noch ein Punkt, wenn ich das noch kurz anbringen darf. Wichtig ist natürlich, eine TE zu machen. Nicht nur, weil ich Echo-Fan bin, sondern weil es auch die Leitlinie fordert, dass man bei einer unklaren Ausflusstraktobstruktion einmal eine TEE machen sollte, weil es gibt immer wieder Patienten, die so kleine subvalvuläre Membranen haben oder durch die langstehenden SAM, also Systolic Anterior Movement der Mitralklappe, auch teilweise ausgeleierte oder Mitralklappensegel haben können oder auch abgerissene Sehnenfäden. Und das muss man natürlich herausfinden, weil das ist potenziell für den Herzchirurgen wichtig. Okay, sorry, jetzt bin ich mit meinen Ausführungen zur Echodiagnostik am Ende.
Ja, aber wir sind ja hier, damit du uns was erzählst.
Nee, weil du hast ja gerade die Frage schon zur Therapie gestellt und ich war noch bei der Diagnostik.
Weil du gesagt hattest, die Therapie ist auch wichtig und
richtig,
ich dachte,
ja, genau.
Wir können da gerne
ja.
Auch nochmal
ja, genau.
So weitergehen. Aber wie du schon gesagt hast, Gibt es eine Basistherapie, bevor wir jetzt auf die spezielle und sicherlich spannende Myosin-Inhibitor-Therapie zu sprechen kommen? Die Basistherapie sind ja wahrscheinlich andere Medikamente.
Genau, die Basistherapie, ich hätte vor 4 Wochen mit vollem Selbstbewusstsein gesagt, die Basistherapie besteht aus den Beta-Blockern, die besteht aus einer optimalen Blutdruckeinstellung und die entsteht, wenn der Beta-Blocker nicht hilft, aus dem Calcium-Antagonisten und wenn das nicht hilft, aus einer TESH oder einer Intervention am Septalast. Jetzt sind wir natürlich durch den Kongress in Mannheim, in Madrid, den ESC-Kongress, so ein bisschen ins Umdenken geraten, weil dort eine Studie gezeigt wurde, die zeigt, dass der Beta-Blocker keine Wirkung auf den Gradienten hat, also den Gradienten gar nicht senkt. Und die zweitens gezeigt hat, dass auch die Biomarker als Surrogat für eine erfolgreiche Therapie der Grunderkrankung sich auch gar nicht ändern. Du bist Elektrophysiologe und vielleicht können wir diskutieren, ob der Beta-Blocker vielleicht die Wahrscheinlichkeit für den plötzlichen Herztod in dieser Erkrankung senken kann. Aber auch dazu gibt es wenig prospektive Studien, weil es in der Regel keine Kontrollgruppen ohne Beta-Blocker gibt. Das heißt, die Frage kann man eigentlich nur pharmakologisch beantworten, aber nicht aus Studien heraus. Und du siehst schon, diese Pharmakotherapie, die vor 4 Wochen noch in allen Leitlinien drin war und auch noch ist, ist bis durch die MAPLE-HCM-Studie auf den Prüfstand gehoben worden. Und diese MAPLE-Studie hat untersucht, ob der Myosin-Inhibitor im Vergleich zum Beta-Blocker besser ist. Und es hat sich klar gezeigt, dass der Myosin-Inhibitor Vorteile hat. Die Patienten werden leistungsfähiger, der Gradient geht runter. Aber der Beta-Blocker als alleinige Substanz wenig Wirkung hat. Jetzt kann man natürlich sagen, gut, diese Patienten brauchen die Blutdruckeinstellung. Okay, ich glaube, da besteht Konsens, ob mit oder ohne Wandverdickung, der Blutdruck muss optimal eingestellt werden. Aber die medikamentösen Therapien sind eigentlich die wirksamen medikamentösen Therapien, die mehr Lebensqualität schaffen, Outcomes verbessern, sind eigentlich momentan ausschließlich die Myosin-Inhibitoren.
Ja, ich glaube aber, diese Studie, die hatte auch nur, musst du wahrscheinlich mich korrigieren, aber die hatte auch nur als Endpunkt Reduktion des Gradienten oder sowas.
Richtig, genau.
Das heißt, ob der Beta-Blocker nicht doch auch bei diesen Patienten mit einem Herztodrisiko darauf wirken könnte, das ist da jetzt gar nicht untersucht worden. Ich würde da vielleicht nicht direkt rausschließen, die Beta-Blocker wegzulassen.
Oder genau, ja, würde ich auch. Das ist ein guter Punkt, weil die Beta-Blocker sind ja jetzt ein bisschen unter Beschuss geraten nach der MAPLE-Studie, dass so ein bisschen spekuliert wird, naja, vielleicht brauchen wir den Beta-Blocker bei der HOCM nicht. Ich denke, wir brauchen ihn leider nicht. Wir können ihn nicht nutzen, um den Gradienten sinnvoll zu reduzieren, aber es bleibt spekulativ. Und wenn der Patient das gut verträgt, den Beta-Blocker, würde ich ihn auch nicht absetzen. Aber ich würde bei einer de novo diagnostizierten hypertroph-obstruktiven Kardiomyopathie dann eher auf die spezifische Medikation setzen, als mich an den Standardmedikamenten festzuhalten.
Okay, es brennt dir ja eh schon unter den Fingern. Was sind jetzt diese Myosin-Inhibitoren? Und was ist das Besondere daran, auch an dieser Therapie?
Ja, das Besondere daran ist, dass hier eine sozusagen exakt gezielte pharmakologische Intervention stattfindet. Ich sage jetzt extra Intervention, um so ein bisschen wie die Septumreduktionstherapie als interventionelles Verfahren auf molekularer Ebene darzustellen, weil es mich genau eben diese Interaktion zwischen Myosin und Aktin inhibiert. Das heißt, die aktiven Bindungsstellen zwischen Myosin und Aktin werden runterreguliert dadurch. Und das führt dann dazu, wie wenn ich 3 Wochen keine Liegestütze oder Klimmzüge mehr mache, dass die Muskelmasse zurückgeht. Und das ist in allen Studien gut dokumentiert, dass die Muskelmasse nicht nur ein bisschen, sondern dramatisch zurückgeht und sich normalisiert. Also ich überblicke mittlerweile Patienten seit circa 3 Jahren und das ist erstaunlich und fast nicht zu glauben, dass die Muskelmasse sich bei einigen Patienten schon mittlerweile normalisiert hat. Jetzt gab es die theoretische Angst, wenn man zu sehr und zu lange einen Myosin-Inhibitor gibt, dass dann vom Herzen am Ende nichts mehr übrig ist. Also da kann man zwar ein bisschen jetzt drüber lächeln über diese Frage, aber ich kann die nicht bestätigen, das normalisiert sich. Also wir finden ein Normalmaß an Aktin-Myosin-Interaktion. Und die Frage ist, wohin geht eigentlich der Muskel? Das ist dieselbe Frage wie ein Muskel, der gut an der Klimmzugstange trainiert wird. Da wird einfach Muskelmasse abgebaut. Da findet aber keine Apoptose statt, sondern es ist nur die Hemmung dieses Pathomechanismus Aktin-Myosin-Interaktion. Und diese Myosin-Inhibitoren sind auch sehr schnell wirksam. Die wirken innerhalb von wenigen Wochen, kommt es zu einem dramatischen Abfall des Gradienten und des NT-proBNPs. Also das NT-proBNP normalisiert sich in den meisten Fällen. Das kann man auch gut nutzen für die Therapiesteuerung. Und ich spreche immer im Plural von Myosin-Inhibitoren, weil in Studien derzeit zwei untersucht worden sind, das Aficamten und das Mavacamten. Und auf dem Markt bei uns in Deutschland haben wir aktuell ausschließlich das Mavacamten. Das Aficamten wird demnächst auch auf den Markt kommen. Und dann haben wir zwei Substanzen potenziell zur Auswahl. Beide Substanzen haben die Eigenschaft, dass wir sie auftitrieren müssen. Also wir haben nicht eine Dosis, sondern wir haben Dosis im Bereich von 2,5 Milligramm bis 15 oder manchmal sogar 20 Milligramm. Und das muss man dann eben einstellen, je nachdem, wie viel Restgradient der Patient hat, wie die EEF ist und wie das klinische Ansprechen ist. Das ist manchmal nicht ganz leicht, weil man eben sich häufiger mit den Patienten treffen muss. Die Intervalle, in denen man diese Überprüfung macht, ist nach 4 Wochen und nach 8 Wochen und nach 12 Wochen. Also wir müssen den Patienten 3-mal im 4-Wochen-Intervall sehen. Und das ist natürlich für den niedergelassenen Kollegen oder die Kollegin gar nicht so ohne, mit einem Quartalsschein den Patienten gleich 3-mal hintereinander zu sehen und am besten noch den Biomarker mitzumachen und das Valsalva-Manöver mitzumachen. Und da ist vielleicht so ein bisschen die Empfehlung aus meiner persönlichen Sicht, dass man gucken sollte, solche Patienten, wenn man sich nicht ganz sicher ist, vielleicht zunächst erstmal an die Herzinsuffizienzambulanzen oder an die größeren Zentren anzubinden, damit man dort so ein bisschen dieses Follow-up und diese Dosisanpassung, Dosiseinstellung vornehmen kann. Ganz wichtig auch, dass die Myosin-Inhibitoren streng kontraindiziert sind bei Frauen im gebärfähigen Alter, die keine sichere Kontrazeption haben. Also es ist keine Lösung für eine junge Frau. Das habe ich schon ein paar Mal auch im klinischen Alltag gehabt, dass Frauen, die den Kinderwunsch hatten und eine hypertrophe Kardiomyopathie mit Ausflusstraktobstruktion hatten, denen von einer Schwangerschaft abgeraten wurde. Und dann war die Überlegung, naja, könnte man nicht mit Myosin-Inhibitor erstmal vortherapieren und so weiter. Das ist nicht empfohlen. Das wären zum Beispiel Patienten, Patientinnen mit Ausflusstraktobstruktion, wo vielleicht auch eine Septumreduktionstherapie noch gut diskutiert werden kann heute, um das Problem zu beheben, nämlich die Ausflusstraktobstruktion. Und dann kann es dann die Frau ein Kind kriegen. Und irgendwann kann man sich dann überlegen, wenn Bedarf besteht, on top vielleicht später nochmal nach Abschluss des Kinderwunsches einen Myosin-Inhibitor zu geben. Also da gibt es auch natürlich duale Möglichkeiten, dem Patienten oder Patientinnen zu helfen.
Worauf, also dieses Therapieprinzip, das ist ja recht neu, ne? Das kannten wir vorher nicht und es ist extrem effektiv, wie du sagst. Worauf muss man denn achten, wenn man jetzt den Patienten mit so einem Myosin-Inhibitor behandelt, darauf einstellt? Du hast gesagt, muss man ein engeres Follow-up nehmen. Worauf achtest du dann?
Also ich achte darauf, dass ich den Metabolisierungsstatus von diesem Patienten des CYP2C19-Enzymskomplexes habe. Und wenn das normal ist, und die allermeisten Patienten in Deutschland, die man sieht, die haben eine normale Metabolisierung, da wäre dann die Standarddosis 5 Milligramm Mavacamten Startdosis. Man misst das NT-proBNP, man macht ein EKG, der Patient kommt nach 4 Wochen wieder und wird dann kontrolliert. Man macht ein Echo, man macht ein NT-proBNP und ein EKG. Und die allermeisten Patienten, die ich bis jetzt eingestellt habe, die haben schon nach 4 Wochen eine deutliche Reduktion des Gradienten. Noch nicht so sehr der Wandstärke, aber die klinische Situation der meisten Patienten hat sich schon deutlich gebessert. Deutlich richtig ausgeprägt ist es nach 8 Wochen. Da geht dann schon die Herzwanddicke zurück, um ungefähr so, würde ich mal sagen, 1 bis 2 Millimeter pro Monat kann man das dann schon beobachten. Und der Gradient hat sich dann meistens schon normalisiert. Und die Patienten berichten, dass sie deutlich besser auch mal den Bus hinterherrennen können oder eine Kiste Wasser die Treppe hochschleppen können. Und ja, so nach 12 Wochen hat sich die Lage eigentlich weitgehend normalisiert und die Patienten sind richtig happy. Also selten in der Kardiologie, dass wir Tabletten verschreiben, wo die Patienten immer nach dem Folgerezept fragen, weil sie sich einfach darunter besser fühlen. Die Eigenschaft hat ja leider das Statin oder das ASS nicht unbedingt, was wir prophylaktisch einsetzen, weil das selten zu einer klinischen Besserung der Patienten führt. Ach so, vielleicht ein wichtiger Punkt noch bei der Therapie. Ich habe mich jetzt sehr stark auf den Myosin-Inhibitor fokussiert. Natürlich umfasst ja die Therapie der hypertrophen Kardiomyopathie oder der hypertroph-obstruktiven Kardiomyopathie auch, dass wir bei den Patienten einmalig den sogenannten HCM Risk Score berechnen. Das ist der Score, den man berechnet, ob der Patient eine Indikation für eine ICD-Implantation hat. Als Beispiel nur mal jemand, der zum Beispiel einen ungeklärten Todesfall in der Familie hat, eine ausgeprägte Wandverdickung hat einen Ausdruckstrakgradienten hat, einen großen Vorhof hat und. Das sind verschiedene Faktoren, die da zusammenkommen. Das sind Patienten, die sich dann für eine ICD-Implantation qualifizieren. Und in den HCM-Zentren diskutiert man ja auch derzeit die, finde ich, sehr spannende Frage, wann soll denn dieser Score eigentlich berechnet werden? Soll der zum At-Baseline berechnet werden? Oder würde man den berechnen, nachdem man zum Beispiel mit dem Myosin-Inhibitor die Wandstärke de facto normalisiert hat oder den Gradienten reduziert hat? Und würden wir ihn erst dann berechnen? Das liegt irgendwie natürlich auf der Hand. Aber die offiziellen Empfehlungen sind aktuell immer noch, dass man den At-Baseline berechnet und danach die Entscheidung macht, ob man ein ICD implantiert oder nicht.
Das macht ja auch irgendwie Sinn, weil da am meisten Substrat, was ja vermutet wird, was dann auch zum plötzlichen Herztod führt, da dann auch vorhanden ist. Gibt es denn da Effekte auch durch die Medikamente in der Reduktion dieser Ereignisse oder ist das noch gar nicht untersucht?
Das ist, soweit ich informiert bin und ich beschäftige mich mit diesem Thema echt intensiv, nicht gut untersucht. Und es gibt ja auch die Verfechter des Risikoscorings at Baseline, die sagen, dass die Rhythmusstörungen ja nicht aus der verdickten Wand an sich rauskommen, sondern die kommen aus den fibrotisch umgebauten Arealen, die schon sich entwickelt haben. Und die bleiben ja bestehen, auch wenn ich die Wandstärke reduziere. Also die These ist, dass das rhythmogene Risiko quasi bei den Patienten unabhängig von der Wandstärke besteht. Und ich kann dieser These einiges abgewinnen und würde auch aus Sicherheitsgründen den Patienten anraten, ein ICD zu implantieren. Jetzt wäre natürlich die Frage, welchen ICD würden wir denn empfehlen? Würden wir eine reine Shockbox, VVI oder einen subkutanen? Wollen wir den Patienten ein ATP ermöglichen oder reicht es wirklich nur mit einem subkutanen ICD, VTs zu therapieren? Da ist auch das letzte Wort noch nicht gesprochen, aber ich glaube, man muss den Patienten die verschiedenen Optionen einfach anbieten.
Ja, ich denke, das muss man gut diskutieren und den Patienten da auch mit ins Boot holen. Nun ist das häufig ja eine Erkrankung, die eher jüngere Patienten dann auch betrifft, sodass die auch eine lange Defi-Karriere dann vor sich haben, wenn man dann anfängt zu implantieren. Und dann würde ich schon überlegen, noch nicht ins Gefäßsystem bei der ersten Implantation zu gehen. Aber das ist vielleicht nochmal ein anderes Thema.
Ja, aber ein spannendes Thema, weil die Patienten natürlich umfassend diese Probleme auch haben. Wir haben jetzt auch bei einigen Patienten subkutane ICDs implantiert, genau aus dem Grund, um quasi ein intravaskuläres Device zu vermeiden.
Es gibt ja noch zusätzlich zu den subkutanen Defibrillatoren auch noch die extravaskulären Defibrillatoren, die, du hast das jetzt eben so angesprochen, deshalb bringe ich es nur ein ATP ermöglichen, aber nicht ins Gefäßsystem gehen. Aber ja. Das können wir ja in der Defi-Folge dann nochmal diskutieren. Ich wollte dich nochmal kurz zu den Myosin-Inhibitoren fragen. Du hast gesagt, dass die zugelassen sind für die obstruktive HCM. Und gleichzeitig muss man doch sagen, es wirkt aber auf das Sarkomer und auf diese dysfunktionalen Sarkomere, die sind ja auch bei der nicht obstruktiven Form sicherlich vorhanden. Warum funktioniert das da dann nicht oder ist das einfach noch nicht genug untersucht?
Genau, das ist eine richtig spannende Frage und ich hole vielleicht einmal noch am Anfang kurz aus, wenn wir über die nicht obstruktiven Formen sprechen. Könnte es entweder sein, dass man die Obstruktion aus diagnostischer, sagen wir mal, vielleicht suboptimaler Diagnostik nicht gefunden hat. Das sind dann so pseudo-nicht-obstruktive Formen. Die klammere ich jetzt mal aus. Ich spreche jetzt mal über die echten nicht-obstruktiven Formen. Das wären zum Beispiel Formen, die eine mitventrikuläre Obstruktion haben, also nicht im Ausflusstrakt, oder eine apikale Wandverdickung haben oder ein dickes Septum haben, das noch nicht so dick ist, dass es eine Ausflusstraktobstruktion macht. Und denkbar wäre natürlich, dass der Myosin-Inhibitor auf jedes Sarkomer wirkt und insgesamt auch meinetwegen die apikale Form positiv beeinflusst. Und das ist ja jetzt vor ein paar Wochen beim ESC-Kongress präsentiert worden. Da gab es die Odyssee-HCM-Studie. Das ist eine Studie, wo man Patienten mit nicht obstruktiver Kardiomyopathie, hypertropher Kardiomyopathie untersucht hat, die auf Mavacamten eingestellt hat. Man hat die relativ straff auf eine Dosis eingestellt, auf eine recht hohe Dosis, sodass es auch gewisse Abbruchquoten gab von Patienten, die diese Dosis dann nicht mehr vertragen haben und die EF runtergegangen ist, was übrigens sehr schnell reversibel ist. Und man hat gar nicht so lange nachbeobachtet, sodass man eigentlich die anhaltenden Effekte des Umbaus des Ventrikels gar nicht so richtig wahrnehmen konnte. Ganz wichtig ist auch noch festzustellen, dass in dieser Odyssee-Studie die Kurven Myosininhibitor versus Placebo tendenziell auseinandergegangen sind, aber das Signifikanzniveau nicht erreicht wurde. Es ging schon in die richtige Richtung, aber formal ist es eine neutrale Studie, so dass man vielleicht die These generieren könnte, naja, vielleicht hat man nicht lang genug geguckt. Das ist aber alles konjunktiv Wissenschaftsgeschichte. Am Ende müsste man nochmal eine Studie neu auflegen, die genau diese Frage überprüft. Aber Stand der Dinge ist, Stand heute, können wir nicht auf eine Studie zurückgreifen, die uns darin recht geben würde, auch bei nicht obstruktiven Formen ein Myosininhibitor einzusetzen. Das wird für das Aficamten auch derzeit untersucht. Die Studien erwarten wir natürlich voller Spannung. Die würden irgendwann im nächsten Jahr auch kommen, denke ich mal. Und vielleicht wird dann die Geschichte da nochmal neu geschrieben. Aber alle Therapien, die ich vorhin geschildert habe, die beziehen sich ausschließlich auf die obstruktive Form und zwar auf einen Ausflusstraktgradienten von mehr als 50. So steht es in der Leitlinie der ESC drin.
Ja, das hattest du eben angedeutet, dass du darauf auch nochmal zu sprechen kommen wolltest. Was es jetzt auf sich hat mit diesem Gradienten von 50, das, so steht es in den Leitlinien, oder 30 Millimeter Hg.
Mhm. Genau, das ist vielleicht jetzt sehr spitzfindig, wenn ich das jetzt so formuliere. Also wir haben diese Leitlinie für die Empfehlung des Myosininhibitors bei über 50 mm Hg. Aber wenn man in die Fachinfos mal guckt von den Medikamenten, sieht man, dass sie zugelassen sind für die hypertroph-obstruktive Kardiomyopathie. Und die ist nun mal definiert mit einem Gradienten über 30. Sodass man, wenn man jetzt einen Patienten hat, ich sag mal so, der einen Gradient von 49 hat oder 48, und man ärgert sich, Mist, den würde ich ja so gern therapieren, der wird sicherlich profitieren, kann man argumentieren, ja, dass die Definition dieser Erkrankung ein 30er-Gradient ist. Aber ich möchte es vielleicht auch aus medizinjuristischen Gründen einfach sagen, die Studien und die Empfehlungen in der Leitlinie sind 50 mm Hg, nach denen wir uns richten, einen leitliniengerechten Einsatz von dem Myosininhibitor vorzunehmen.
Wir haben jetzt eigentlich alles fokussiert um diese Myosininhibitoren, die ja anscheinend, so hast du es jetzt gesagt, sehr vielversprechend sind, sehr effektiv sind und an denen man jetzt quasi nicht mehr vorbeikommt. Du hast aber auch gesagt, zumindest früher hat man die Patienten durchaus auch operiert mit einer Obstruktion oder eine TESH gemacht, also eine kathetergestützte Reduktionseingriff, so vielleicht. Gibt es dafür jetzt noch Patienten, die das brauchen oder braucht man das gar nicht mehr und die Therapie beruht jetzt nur noch auf den Myosininhibitoren?
Also die Stellung der Myosininhibitoren in den Leitlinien sowohl der europäischen als auch der amerikanischen ist ja so, dass sie vor der Septumreduktionstherapie kommen. Und das ist ja auch deshalb der Fall, weil es gab die VALOR-HCM-Studie, die untersucht hat, ob Patienten quasi sich überhaupt noch nach einer Myosininhibitor-Therapie für die Septumreduktion qualifizieren. 84% der eingeschlossenen Patienten waren am Ende gar nicht mehr qualifiziert, überhaupt eine Septumreduktionstherapie zu bekommen. Daran sieht man schon, wird wahrscheinlich eine Nischentherapie werden. Die Anzahl der durchgeführten Prozeduren in Deutschland ist ja auch dramatisch runtergegangen. Trotzdem muss man froh sein, wenn man noch Zentren hat, die das durchführen können, und zwar qualitativ so hochwertig, dass dieser Alkohol, der da installiert wird, so sicher auch in die septalen Gefäße reinkommt und nicht irgendwie daneben wegschwappt, um vielleicht noch einen Vorderwandinfarkt zu machen. Also das ist natürlich wichtig. Man braucht kompetente Zentren dafür. Deshalb gibt es eben immer noch Patienten, für die das in Betracht gezogen wird, zum Beispiel bei ausgeprägter Ausflusstraktobstruktion und einer geeigneten Anatomie bei einem kräftigen Septalast ist das immer noch eine gut durchzuführende Methode, wo man dann natürlich die Patienten überwachen muss und stationär aufnehmen muss und die CK messen muss und den Infarkt quasi aussitzen muss. Es ist ja kein unmittelbarer Effekt, sondern diese Reduktion des Gewebes durch die Narbenbildung dauert ja eine Weile, bis sich das einstellt. Und auch dürfen wir nicht unterschätzen, dass auch die Herzchirurgen, teilweise auch mit transaortaler, aber mit Myektomie auch den Herzmuskel natürlich gut reduzieren können. Und aber Patienten, die eine, ja, die, es wird ja auch zunehmend schwer, einem Patienten zu erklären, ja, wollen Sie, dass wir Ihren Herzmuskel wegschneiden oder Ihnen einen künstlichen Herzinfarkt machen, versus wollen Sie eine Tablette nehmen, die Ihnen wahrscheinlich nicht nur im Ausflusstrakt Obstruktion, sondern insgesamt die Funktion des Herzens wiederherstellt. Da neigen die meisten Patienten natürlich dazu, zu letzterer Variante. Aber Kostenaspekte sind natürlich auch wichtig. Die Myosin-Inhibitoren sind deutlich teurer, auch wenn man lebenslange Therapiekosten betrachtet, als ein einmaliger koronarinterventioneller oder chirurgischer Eingriff. Das heißt, für Länder, wo es ein Problem darstellt, diese hohen Kosten zu stemmen für die Myosin-Inhibitoren, bleibt natürlich die Septumreduktionstherapie und die Herzchirurgie noch eine wichtige Domäne.
Was passiert denn eigentlich, wenn der Patient den Myosin-Inhibitor dann absetzen sollte? Also du hast ja schon gesagt, das wollen die wahrscheinlich gar nicht, aber womit wäre dann zu rechnen?
Also dieses Absetzen der Myosin-Inhibitoren ist ganz interessant, weil wir kennen das ja aus den Studien, aus der Sequoia-Studie für das Aficamten und aus der Explorer-Studie von dem Mavacamten. Da ist ja in der Verum-Gruppe zum Studienende die Medikation wieder beendet worden, bis man die Daten ausgewertet hatte, um zu sehen, dass die Patienten eine deutliche Überlegenheit hatten unter dem Myosin-Inhibitor. Und da sieht man ganz interessanterweise, dass sowohl das NT-proBNP als auch der Gradient wieder sich innerhalb von wenigen Wochen in dem alten Zustand wieder einstellt. Also das ist eben eine Therapie, die nur so lange wirkt, wie man sie einnimmt. Und das ist ganz interessant. Das heißt, der Patient wird es merken, wenn er vergisst, 4 Wochen lang die Tabletten einzunehmen, dann wird er wieder den Ausflusstrakt eng haben am Ende. Und der wird sich ganz schnell melden, um eine neue Packung abzuholen.
Wie, vielleicht so als letzten Punkt noch, wie müssen wir uns die Nachsorge dieser Patienten dann vorstellen, wenn wir sie jetzt diagnostiziert haben, auf das richtige Medikament eingestellt haben, jetzt ist alles okay. Worauf muss man in der Nachsorge noch achten? Gibt es da spezielle Punkte, die besonders wichtig sind, oder gehen die dann einfach nur mal regelmäßig am Echo vorbei und kriegen ihre Rezepte dann für die Myosin-Inhibitoren?
Ja, also nach 4 Wochen, nach 8 und nach 12 Wochen müssen Sie nicht am Echo vorbeigehen, sondern auch einmal klopfen und reingehen und sich untersuchen lassen. Wir gucken, ob der Gradient weg ist. Sie kriegen eine Laborentnahme, NT-proBNP und ein EKG. Und jetzt kommt eine sehr spannende Frage, die ich wahrscheinlich auch nur mit Spekulation beantworten kann. Die Kaskade der medikamentösen Therapie sagt ja noch, wir sollen die Patienten auf einen Beta-Blocker oder auf einen Calcium-Antagonisten einstellen und dann on top auf den Myosin-Inhibitor. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, beim Patienten, der keinen Gradienten mehr hat, wo die Wandstärke sich normalisiert hat und der beschwerdefrei ist, ob wir den jetzt noch weiter behandeln sollen mit einem Calcium-Antagonisten oder mit einem Beta-Blocker. Und insbesondere junge Männer finden es auch nicht so prickelnd, mit Hochdosis Beta-Blocker in jungen Jahren behandelt zu werden und auch vielleicht nicht in älteren Jahren. Da gibt es natürlich dann auch Limitationen der Verträglichkeit. Und ich würde jetzt bei Kenntnis der Datenlage, die wir haben, kürzlich bekommen haben, auch zunehmend dazu tendieren, die Background Medication, so wie das dann immer heißt, auch zu reduzieren. Und das ist jetzt nicht nur meine persönliche Überzeugung, sondern dazu gibt es auch schöne Studien aus den großen Studien, Substudien, wo Patienten entweder von sich aus oder aus anderen Gründen die Medikamente reduziert haben. Und das scheint sicher zu sein. Also es gibt keine Signale in den großen Studien, dass man zwingend die Hintergrundmedikation weiterführen muss. Also im Idealfall bedeutet die Nachsorge, dass man die Begleitmedikation reduziert oder absetzt und die Patienten nur noch mono auf dem Myosin-Inhibitor sind und dann engmaschige, grobmaschige Kontrollen alle halbe Jahre haben.
Okay, Fabian, wir haben jetzt einen großen, weiten Bogen gespannt, aber ich glaube, wir sind wirklich sehr detailliert bei dir mitgekommen von der Diagnostik über diese spezifische Therapie. Und das ist wirklich spannend, weil es so schon ein besonderes Medikament für uns Kardiologen ist. Das hast du auch gesagt. Ich würde zum Schluss gerne eine schnelle Runde machen mit kurzen Fragen, kurzen Antworten. Erste Frage. Was ist dir lieber, dickes Herz oder großes Herz?
Also mir persönlich, also ich würde mich fürs dicke Herz entscheiden, weil das könnte ich, wenn es eine hypertroph-obstruktive sarkomerische HCM ist, könnte ich es gut therapieren. Andere Formen der dicken Herzwände hätte ich nicht so gerne, muss ich sagen.
Wie dick war das HCM-Herz, was dich am meisten beeindruckt hat in deiner Karriere?
Tja, sehr gute Frage. Also ich habe schon Herzen, Wandstärken von über 30 Millimeter gesehen. Da muss man dann auch schon dreimal nachmessen und hat das Gefühl, man hat irgendwas falsch eingestellt. Das ist aber wirklich so. Also mein Tageshighlight heute waren 26 Millimeter. Das war aber eine unbehandelte Amyloidose.
Okay, und vervollständige mal diesen Satz bitte. Einem HCM-Patienten, der mir sagt, er möchte gerne Leistungssport machen, sage ich?
Er kann Sport machen. Und wenn er gut behandelt ist, würde ich ihm vielleicht auch Leistungssport empfehlen. Aber ich sage ihm auf jeden Fall, er soll nicht sich vor Sport zurückschrecken, weil es gibt so gute Daten aus den italienischen Arbeitsgruppen, dass ein Sportprogramm für HCM-Patienten indiziert ist und nicht kontraindiziert ist, weil sich fast alle Endpunkte inklusive Lebensqualität zugunsten der Sportempfehlung verändern.
Sehr gut, wichtiger Punkt vielleicht nochmal. Okay, ich frage am Ende meine Gäste immer nach ihren drei Do's und Don'ts. Und bei dir wären das jetzt drei Do's und drei Don'ts in der hypertrophen Kardiomyopathie, Fabian. Was hast du uns da mitgebracht?
Auf die Gefahr hin, dass es banal klingt, das erste Do ist, denk dran an die HCM als Differentialdiagnose bei Patienten, die auch sagen, sie haben schon lange wegen hohem Blutdruck ein dickes Herz. Das ist das erste. Das zweite Do ist, druck dir ein Foto von Antonio Valsalva aus, klebst dir an deinen Echo-Bildschirm, dann denk immer dran, bei jedem einzelnen Patienten mit einer dicken Herzwand einmal 20 Sekunden Zeit investieren und ein Valsalva-Manöver machen. Und das dritte ist vielleicht, auch wenn man keine Erfahrung bislang selber gesammelt hat mit Myosin-Inhibitor, sollte es kein Grund sein, dem Patienten solche Therapien vorzuenthalten. Also schick ihn vielleicht in irgendein Zentrum. So, und jetzt kommen die Don'ts. Nicht jede dicke Herzwand ist eine HOCM. Schön wär's, aber es gibt so viel wichtige und auch therapiebedürftige und würdige Differentialdiagnosen, das muss man abklären. Das nächste Don't ist, schicke einen Patienten, der eine Auslusstrakt oder der eine nicht obstruktive Form hat, nicht einfach weg und sage ihm, ich kann dir nicht helfen, weil aus der nicht obstruktiven kann sich durchaus eine obstruktive entwickeln. Bestell diesen Patienten wieder ein, lass den nicht fallen. Und das dritte Don't, vergiss nicht die Familie der Patienten, weil wo ein HCM-Patient ist, weil es eine genetische Erkrankung ist, sind wahrscheinlich noch mehrere im Hintergrund, biete den Leuten an, den Patienten an, dass sich auch vermeintlich Gesunde einmal untersuchen lassen.
Ja, großartig, Fabian. Das war wirklich eine perfekte Zusammenfassung, gerade auch mit diesen Do's und Don'ts. Die sind so einfach, hast du selber gesagt, aber so wichtig gleichzeitig. Und gerade auch die Familie für so eine häufige Erkrankung, die dann auch noch genetisch ist, und gut behandelbar, hast du uns auch gezeigt. Das ist so wichtig, dass wir da auch einmal dran denken. Also ja, ganz herzlichen Dank für dieses spannende Gespräch und auch deine Ausführungen bis ins kleine Detail. Und das war wirklich spannend und sehr lehrreich. Vielen, vielen Dank.
Ja, vielen Dank auf meiner Seite.
Ja, und Ihnen auch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank fürs Einschalten und Mitdenken und Mithören. Bis zum nächsten Mal.
Das war CardioBeat, der Cardio-Podcast. Mit freundlicher Unterstützung von Boehringer Ingelheim. Hören Sie auch beim nächsten Mal wieder rein, wenn Professor David Duncker und seine Gäste diskutieren, entdecken und hinterfragen.